Morgen auch von meiner Seite, ist immer wieder schön hier zu sein. Wir wollen in der Predigtreihe aus dem 1. Thessalonicher Brief weitermachen. Wir hatten jetzt einige Predigten schon über den Brief gehört. Und um das uns nochmal so in Erinnerung zu rufen, was da eigentlich passiert ist, will ich das mal anhand dieser Person tun. Wir nennen ihn mal Emilios. Das ist natürlich nur erfunden, aber wie gesagt, hilft es uns ein bisschen, den roten Faden wiederzufinden. Dieser Emilios, der wohnt in Thessaloniki und es läuft bei ihm ziemlich gut. Also er ist ein Grieche, er hat gute Arbeit, er verkauft Handwerkswaren an Händler und es läuft eigentlich gut. Er hat griechische Freunde, mit denen versteht er sich auch. Gut, jüdische Freunde hat er nicht mehr, seit er gläubig geworden ist. Da gab es ja ziemlich Stress, als Paulus gekommen ist. Er war ein paar Wochen da und dann wurde er rausgeschmissen. Also die jüdischen Freunde hat er nicht mehr. Aber er hat ja noch die griechischen. Und das macht ihn aber auch ein bisschen zu schaffen, denn sie bringen ihn auch immer wieder in Versuchung. Sie leben nach anderen Maßstäben und so ist er auch ein bisschen versucht, ihrem Leben zu folgen, ihrem Beispiel zu folgen und eben auch moralisch zu leben wie die griechischen Freunde und nicht, wie es man als Christ tun sollte. Von daher, das macht ihm ein bisschen zu schaffen, aber auch in der Gemeinde drückt ein bisschen der Schuh. Nicht so sehr, dass jetzt große Streitigkeiten wären, aber sein Großvater ist vor einem Monat gestorben und es hieß doch immer, Jesus kommt bald wieder und der Großvater ist jetzt tot und er weiß jetzt gar nicht, was ist jetzt eigentlich mit ihm. Und so macht er sich auch Sorgen darüber. Der Emilios, der sitzt jetzt in der Gemeinde und hört den Brief von Paulus zu. Wir hatten ja die Predigtreihe, eine lebendige Gemeinde. Und da hört er von Paulus, dass der Paulus erstmal die Gemeinde lobt, dass er Gutes von ihnen sagt, dass er von Glaube, Liebe und Hoffnung spricht, die sie haben. Und das war die erste Predigt von Paulus, eine lebendige Gemeinde stellt sich vor. Dann geht es weiter, dass sie ein Vorbild sind. In ganz Mazedonien wurde ihr Glaube bekannt geworden und auch Paulus ist ein Vorbild von den Thessalonicher. Eine lebendige Gemeinde braucht Vorbilder. Das hat der Arthur gepredigt. Es ging dann weiter, dass der Timotheus zu ihnen geschickt worden ist und sie besucht hat. Und der Martin hat dann eben über diesen Text gepredigt, benötigt von Gott gesandte Leiter. Letzten Sonntag war Daniel dran, da ging es um die Moral und ein gutes Leben. Eine lebendige Gemeinde ehrt Gott durch ihr Verhalten. Das waren so die letzten Predigten bis jetzt hier in dem Brief. Und jetzt geht es eben weiter, genau diese Frage, die Emilios auf dem Herzen hat. Was ist mit den Verstorbenen? Wie sieht's aus? Was haben wir zu erwarten in der Zukunft? Das ist diese Predigt, blickt erwartungsvoll in die Zukunft. Der Text steht insgesamt im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, die Verse 13 bis 18 und dann noch die ersten 10 Verse vom Kapitel 5. Ich will jetzt aber mal die Verse aus dem Kapitel 4 lesen. Er steht ab Vers 13. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn das sagen wir auch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten werden zuerst in Christus auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn, in die Luft und so werden wir beim Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Also Paulus spricht die Frage der Thessalonicher genau an in Vers 13. Er will sie bei einer so wichtigen Sache nicht im Unklaren lassen. Denn es ist wirklich eine wichtige Sache. Es ist nicht nur eine interessante Randbemerkung oder ein Fun Fact, was jetzt mit den Toten passiert. Nein, es ist wirklich essentiell. Denn das macht wirklich unsere Hoffnung aus. Was ist nach dem Tod? Geht es weiter? Hört es auf? Was passiert? Das gute Wissen darüber, was mit dem Bruder oder der Schwester passiert, die verstorben sind, das macht wirklich unsere Hoffnung aus. Man muss nicht zittern, ob die guten Taten ausreichen. Man muss auch nicht auf die gute Laune von Gott hoffen, dass er mal einen guten Tag hat. Nein, wir haben eine lebendige Hoffnung und das sagt Paulus auch. Er will sie darüber nicht im Unklaren lassen. Und diese Hoffnung, die wir haben, hat ein Fundament. Es geht weiter in Vers 14, wenn es steht: Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Also Jesus ist gestorben und auferstanden. Er hat den Tod besiegt und im Text ist davon die Rede, dass die Gläubigen durch die Auferstehung Jesus Hoffnung haben können. Also weil Jesus den Tod besiegt hat, weil er auferstanden ist, können wir auch Hoffnung haben, dass wir selber auferstehen. Denn wenn Gott oder wenn Jesus tot geblieben wäre, wie hätten wir dann noch Hoffnung, dass wir mal auferweckt werden? Also das würde keinen Sinn machen. Aber das Grab ist leer, Jesus lebt und das macht uns Hoffnung. Das ist unser Fundament. Und das Ganze hat sich auch Paulus nicht selber ausgedacht. Denn in Vers 15 lesen wir: Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Also wie Gott es sie mitgeteilt hat, wissen wir jetzt nicht, aber wir wissen, Gott hat Paulus diese Botschaft gesagt. Das ist nicht von Paulus selbst irgendwie erfunden. Ja, die Toten, die verstorbenen Gläubigen werden keinen Nachteil haben, beziehungsweise die Lebendigen werden keinen Vorteil den Toten gegenüber haben. Das steht hier ganz klar drin. Und Paulus wird in den nächsten Versen auch ganz konkret. Er beschreibt, was passieren wird, wenn Jesus wiederkommt. Und er malt uns auch ein eindrückliches Bild vor Augen. Ich will nochmal die Verse 16 und 17 lesen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft, und so werden wir beim Herrn sein, alle Zeit. Paulus malt uns hier förmlich ein Bild vor Augen von der Ankunft eines Königs. Denn stellt euch mal vor, wie ist es, wenn ein König kommt? Oder wie war es damals zu Zeiten der Könige? Ein Bote läuft voraus und ruft: Der König kommt, der König kommt! Alle sollen es hören. Ja, die Posaunen erklingen, man weiß, jetzt ist es soweit, der König kommt. Das ganze Volk ist versammelt, es gibt jetzt nichts mehr, was wichtig wäre, keine Aufgabe, die man noch schnell erledigen muss. Nein, der König kommt und das ist wichtig. Die Posaunen erschallen, der Bote läuft vor ihm her und man weiß, jetzt ist er da. Ja, das erste Mal, als Jesus gekommen ist, kam er auf einem Esel, und das zweite Mal, wenn er kommt, kommt er in seiner Macht und Herrlichkeit. In seiner ganzen Pracht kommt er und holt seine Leute ab. Und er holt nicht nur die Lebendigen ab, die gerade dastehen, nein, auch die Toten werden auferstehen. Ja, der Staub der Erde muss die Verstorbenen wieder hergeben. Das Meer muss sie wieder herausbringen. Ja, für uns heute ist es unvorstellbar, wenn man sich denkt, seit all den Jahren die Toten, der Staub ist schon über die ganze Welt verteilt. Aber wenn der Schöpfer der Erde kommt, um die Seinen abzuholen, dann bin ich sicher, dass auch dieses Wunder kein Problem für ihn sein wird. Dass die Toten mit uns auferstehen werden. Und das ist eine echte Hoffnung und auch ein echter Trost. Denn in Vers 18 lesen wir auch: So tröstet nun einander mit diesen Worten. Also Paulus fordert uns ganz direkt auf, dass wir einander damit trösten sollten. Denn wie viel kleiner werden unsere heutigen Probleme, Krankheiten und Sorgen, wenn man sich an diese Szene vom kommenden König erinnert. Ja, was für ein Trost ist es doch, wenn man weiß, dass die Verstorbenen, dass sie bei Jesus sein werden, dass wir einmal gemeinsam dem Herrn entgegengehen werden. Das ist ein echter Trost und damit sollen wir einander trösten. Ich meine, die Aufmerksamen von euch, die haben jetzt vielleicht gedacht, okay, vielleicht ist hier ein kleiner Widerspruch im Text. Denn wenn ihr mal lest, in Vers 16 steht, die Toten werden in Christus zuerst auferstehen, aber dann in Vers 17 heißt es, die übrig bleiben werden gleichzeitig mit ihnen entrückt werden. Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, ja, was ist denn jetzt nun? Werden sie jetzt die Toten zuerst auferstehen oder werden sie gleichzeitig? Und ich will mich zwar in der Predigt bewusst jetzt nicht mit Spitzfindigkeiten befassen oder großen Schaubildern oder Chronologie, und da gibt es ja ganz viel, was man jetzt zeigen könnte. Das ist auch wichtig und ist interessant, aber lenkt doch vielleicht vom Eigentlichen ab. Aber um das hier nur kurz mal klarzustellen, ich glaube, in Vers 16 ist nicht die Rede davon, dass die gläubigen Toten schneller als die gläubigen Lebendigen sind. Nein, es geht hier um was anderes, es geht hier um Gläubige und Ungläubige. Also ist die Rede davon, dass die gläubigen Toten auferweckt werden, um bei Jesus zu sein, und die ungläubigen Toten werden erst später auferweckt fürs letzte Gericht. Also wenn es hier um Auferweckung geht, muss man schon differenzieren, von was hier die Rede ist. Ich will da jetzt auch, wie gesagt, gar nicht genauer eingehen, weil ich glaube, in diesem Punkt ist es jetzt auch nicht zielführend. Da kann man sich auch schnell verheddern. Eins ist aber wichtig: Jesus lebt und er kommt wieder. Und diese Aufforderung haben wir und sie gilt uns genauso. Und lass uns diese Wahrheit nicht aus den Augen verlieren. Wenn es dir gut geht, dann ermutige andere damit. Erinnere andere daran, ey, Jesus kommt wieder. Wir haben einen Grund, dankbar zu sein. Und wenn es dir vielleicht gerade nicht so gut geht, dann erinnere dich an diese Wahrheit. Denn wie gesagt, ich glaube, im Licht der Zukunft, auf unsere gute Hoffnung, da werden manche Probleme kleiner. Wenn man sich überlegt, mit was man sich heutzutage alles rumschlagen muss, da hilft es doch mal, das große Ganze zu betrachten. Und zu wissen, ja, eines Tages wird es soweit sein. Also es hilft uns, unseren Blick auf Jesus zu richten. Das war jetzt der erste Punkt mit lebe hoffnungsvoll, denn wir haben diese Hoffnung. Wenn wir jetzt weiterlesen im Kapitel 5, das sind die Verse 1 bis 11, da geht es dann um lebe im Licht. Ich will jetzt mal die letzten Verse lesen, also 1. Thessalonicher 5, 1 bis 11. Da geht es weiter: von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüder nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen. Wie Wehen einer schwangeren Frau, sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die dem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Darum ermahnt einander und erbaut einander, einer den anderen, wie er es auch tut. Das sind die nächsten Verse. Und in diesen Versen wird Paulus jetzt auch nochmal praktischer. Paulus belässt es nicht bei der Ermutigung, ja, wir haben eine gute Hoffnung. Nein, er geht weiter. Er zieht Konsequenzen aus dieser Hoffnung. Mit der Erwartung auf Jesus Wiederkommen schwingt eben noch ein anderer Aspekt mit. Es geht um das Vorbereitetsein. Denn es ist ja logisch, wenn jemand kommt, um jemanden abzuholen, dann gibt es vielleicht mal zwei Fragen, vielleicht noch mehr, aber jetzt erstmal stehen hier zwei Fragen im Vordergrund. Erstens, wann kommt er Und zweitens, bin ich vorbereitet? Muss ich noch was tun? Also gibt es noch was zu erledigen? Und auf diese zwei Fragen geht Paulus ein. Jetzt erstmal die ersten zwei Verse, das ist die Frage, wann kommt er? Denn da schreibt Paulus, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Also Paulus sagt, es ist gar nicht nötig, euch jetzt genau von Zeiten und Stunden und Zeitpunkten zu schreiben. Aber warum ist es eigentlich nicht nötig? Und ja, einerseits ist es nicht nötig, weil man sowieso nicht weiß, wann der Zeitpunkt gekommen ist. Er kommt plötzlich und unerwartet. Also keiner erwartet, dass jetzt genau in dieser oder jener Nacht ein Dieb einbrechen wird. Und so kommt auch Jesus überraschend. Wir wissen einfach nicht, wann Jesus wiederkommt. Das muss man sagen. Keiner von uns kann das wissen. Also selbst wir wissen das nicht, Paulus weiß das nicht. Und selbst Jesus, als er sich als Mensch beschränkt hatte, konnte es auch nicht sagen. Wir wissen, dass er einmal wiederkommt. Ja, da können wir sicher sein. Aber wann genau der Zeitpunkt ist, wissen wir nicht. Und mich wundert es trotzdem, obwohl das so in der Bibel steht, dass es immer noch Gruppen gibt, die scheinbar irgendwie einen Sport daraus machen, noch Termine zu setzen, wann denn Jesus wiederkommt. Und ein Termin nach dem nächsten wird nicht eingehalten und dann heißt es ja irgendwie verrechnet oder neue Erkenntnis, es wird nochmal Gnade geschenkt. Und mich wundert es, dass es Menschen gibt, die da wirklich so Termine setzen. Da gibt es Gruppen. Aber andere streiten auch erbittert darüber, ob jetzt Jesus vor der Trübsalzeit oder während der Trübsalzeit oder kommt oder danach, wann jetzt genau der Zeitpunkt sein wird. Und wie gesagt, ich denke, also solche Fragen, sie haben ihre Berechtigung, aber ich denke, sie sind jetzt nicht unbedingt so sehr zielführend. Denn man kann leichter doch das Wesentliche aus den Augen verlieren. Also das wann kommt er, kann man nicht wirklich beantworten. Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum Paulus ihnen nicht schreiben muss. Das ist das, bin ich vorbereitet. Er schreibt es nicht, weil die Thessalonicher sowieso schon vorbereitet sind. Also selbst wenn sie den Zeitpunkt nicht kennen, ist es gar nicht schlimm, weil sie sind vorbereitet. Das lesen wir dann in den Versen 3 bis 5. Da heißt es, wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen einer schwangeren Frau. Sie werden nicht entfliehen. Und jetzt kommt's. Ihr aber, Brüder, ihr seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr seid alle Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. Also man sieht hier in den Versen, dass Paulus unterscheidet zwischen den Gläubigen und den Ungläubigen. Das ist ein großer Unterschied. Denn die Menschen da draußen, die wiegen sich in Sicherheit. Da sagt man ja, die sagen Friede und Sicherheit. Das wird auch bei uns ganz hoch gehalten. Ja, also die Menschen sind, ja, die glauben, erst man ist sicher. Also da gibt es alles Mögliche, denn ich kenne Menschen, die sind gegen alles Mögliche versichert. Kennt ihr bestimmt auch Leute, die sich gegen alles versichern lassen? Manche Menschen fühlen sich wirklich sicher. Das Auto hat 10.000 Airbags, man arbeitet sogar jetzt im Homeoffice, dass man nicht krank wird und man fühlt sich wirklich sicher. Und was, wie, Jesus kommt wieder? Also der kam jetzt 2.000 Jahre lang nicht und ihr glaubt, dass Jesus wiederkommt. Also ich glaube, so reden einige Menschen. Sie fühlen sich sicher. Aber an diesem Punkt will ich auch nochmal sagen, Jesus wurde bei seinem ersten bei der ersten Ankunft auf der Erde im Alten Testament schon viele, viele Jahre vorher angekündigt. Da haben die Menschen auch ganz lange, Jahrtausende gewartet, bis Jesus kam. Aber er kam. Und von daher können wir uns auch sicher sein, weil Jesus das erste Mal kam, sein Versprechen gehalten hat, können wir auch dahingegen sicher sein, dass er kommt. Und diese Menschen, die sich so in Sicherheit wägen und denken, ach, das gibt es doch gar nicht, das passiert doch gar nicht, mir geht's gut, mir kann niemand was. Ja, diese Menschen werden überrascht werden, wie ein Dieb in der Nacht. Sie erwarten es nicht und es ist vielleicht ein bisschen so, steht hier im Text, wie wenn man mit einer schwangeren Frau unterwegs ist und die Wehen einsetzen. Dann gibt es auch kein Zurück mehr. dann kann man nicht sagen, ey, bleib doch ein bisschen noch da drin bis nächste Woche, dann passt es besser. Nein, wenn es kommt, dann kommt es. Und so ist es auch mit der Wiederkunft von Jesus. Es gibt dann kein Zurück mehr. Dann schreibt Paulus aber, ihr aber seid nicht in der Finsternis. Und das ist jetzt der Unterschied. Als Gläubige werden wir nämlich nicht überrascht. Also, weil wir nicht im Dunkeln sind. Wir müssen keine Angst vor dem Dieb in der Nacht haben, weil es gar nicht Nacht ist für uns. Und das ist hier, glaube ich, der Gedanke. Und deswegen muss Paulus ihnen auch nicht von den Zeiten und Stunden schreiben, weil man einerseits eh nicht den genauen Zeitpunkt sagen kann und andererseits, weil sie vorbereitet sind. Die Gläubigen leben im Licht. Sie haben Jesus als Wahrheit erkannt und ihn angenommen. Wenn Jesus kommt, um die Seinen abzuholen, werden wir dabei sein. Ob wir jetzt gestorben sind oder noch leben, wir werden dabei sein. Und die Tatsache, dass die Gläubigen im Licht leben und nicht im Dunkeln tappen, die führt Paulus jetzt noch weiter aus. Daraus zieht er eben diese praktischen Konsequenzen. Das steht dann in den Versen 6 bis 8. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die Schlafenden schlafen bei Nacht und die Betrunkenen sind bei Nacht betrunken. Wir aber, die wir den Tag angehören, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens, der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Also der Hauptgedanke ist, wenn wir am Tag leben und nicht in der Nacht, dann sollen wir uns auch dementsprechend verhalten. Die Menschen in der Nacht, die leben nämlich nach anderen Regeln, nach anderen Maßstäben. Es geht darum, maximalen Spaß im Leben zu haben, alles rausholen. Du lebst nur einmal, du musst was erleben. Tu nur das, was dich glücklich macht. Und selbst wenn du andere verletzt, schau auf dich, denn sonst tut's ja keiner. Ja, wenn deine Ehe dich nicht mehr glücklich macht, dann schmeiß sie weg und such dir wen anders. Du musst doch egoistisch sein, sonst bleibst du auf der Strecke. Und für seine Karriere darf man schon mal unfair spielen und auch mal Ellenbogen benutzen. Ist doch dein Leben. Und wenn du immer noch nicht genug Spaß im Leben hast, dann musst du halt öfters feiern gehen. Lass dich mal so richtig volllaufen. Ja, das ist jetzt gar nicht übertrieben gesagt. Denn wir sehen, die Menschen hier auf der Erde, die tun das auch. Wir sehen, dass ganz viele Menschen in Süchten gefangen sind, weil sie immer mehr wollen, weil es nie genug ist, weil sie die Leere in ihrem Herzen nicht füllen können. Das ist Nacht, das ist Dunkelheit. Und ich habe mal die Zahlen im Gesundheitsministerium nachgeschaut. Süchtige in Deutschland. Das sind jetzt nur ein paar Süchte, nenne ich, ein paar bekannte, da gibt es natürlich viel mehr. 1,6 Millionen Menschen sind richtig alkoholabhängig. Und 6,7 Menschen trinken in gesundheitlich riskanten Mengen, so wie es auf der Seite stand. Also das ist schon mal ziemlich viel. 12 Millionen Menschen rauchen. Und wir kennen, glaube ich, jeder von uns kennt Raucher, die einfach aufhören wollen, aber es nicht können. 2,3 Millionen Menschen sind abhängig von Medikamenten. Eine halbe Million Menschen sind internetsüchtig. Und eine weitere halbe Million Menschen sind abhängig von Glücksspielen. Und das sind jetzt nur ein paar Süchte. Man kann von allem Möglichen süchtig sein und das sind auch die offiziellen Zahlen. Ich denke, die Dunkelziffer, die liegt noch weit drüber. Die Menschen tappen im Dunkeln. Aber als Christen haben wir eine andere Sichtweise. Ja, wir müssen nicht von einem Kick zum nächsten leben. Und die großen Fragen des Lebens sind geklärt. Denn wir wissen, woher wir kommen, was der Sinn hier auf der Erde ist und wir wissen auch, wohin wir gehen. Und wir wissen nicht nur, wohin wir gehen, sondern wir wissen sogar, wer uns einmal abholen wird. Das ist doch wunderbar. Wir haben den Sinn und unsere Erfüllung in Jesus gefunden. Und gerade weil wir anders sind, ist es so wichtig, dass wir auch anders leben. Wir müssen nicht herumirren und dann sollen wir auch nicht so tun, wie wenn wir es müssten. Und davon spricht Paulus, lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Lasst uns wachen und nüchtern sein. Wir sind doch Kinder des Tages. Wir wollen nüchtern sein. Glaube, Liebe und Hoffnung leben, so wie es im Text steht. Hier eine kleine Gegenüberstellung von dem, was im Text steht über die Gläubigen und die Ungläubigen. Die einen leben im Licht, die anderen in der Finsternis. Die Gläubigen wissen sich in Sicherheit, die anderen wiegen sich nur in Sicherheit, in falscher Sicherheit. Die einen erwarten Jesus, die anderen werden von ihm überrascht. Die einen wachen, die anderen schlafen. Die einen sind nüchtern, die anderen betrunken. Und sie sind hoffnungsvoll, während andere ohne Hoffnung ist. Das ist ein ganz klarer Unterschied. Und es ist so dermaßen unpassend, wenn wir als Kinder so leben würden, als Kinder Gottes, wie alle anderen. Das passt einfach nicht. Und es passt nicht, wenn wir am Tag so leben wie in der Nacht. Den Tag zur Nacht machen. Das heißt ja oft, die Nacht zur Tag machen, aber in unserem Fall dürfen wir nicht den Tag zur Nacht machen. Stellt euch mal vor, ihr geht jetzt am Nachmittag jemanden besuchen und die Person schläft noch, weil sie die ganze Nacht irgendwie Serien geguckt hat. Das wäre doch irgendwie komisch, wenn man wen besucht und am Nachmittag noch schläft. Oder stellt ihr vor, ihr fahrt nach Hause und ihr seht da vorne auf der Straße einen Betrunkenen. Dann denkt man sich doch, ey, es ist Sonntagmittag und du bist schon betrunken? Das passt doch nicht. Menschen am Tag leben anders wie die Menschen in der Nacht. Unser Zustand hier auf der Erde soll unserem Status vor Gott entsprechen. Wir sollen das leben, was wir sind. Lebe, was du schon bist. Ja, wieso sollten wir so leben, als wären wir ohne Hoffnung? Vielleicht fragst du dich jetzt, wo sich das bei uns im Alltag widerspiegelt. Das sind jetzt hier sehr starke Worte gebraucht mit betrunken, Finsternis, Süchte. Ich denke aber, Leben in Dunkelheit ist noch viel mehr. Und es betrifft uns auch vielleicht mehr, als wir denken. Ja, ich denke, es kann auch sein, dass wir faul oder träge geworden sind. In Jakobus 4, Vers 17 steht, dass wer etwas Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Quasi unterlassene Hilfeleistung. Laura ist mir in dem Punkt ein echtes Vorbild. Was das angeht, ist sie sehr diszipliniert. Und zum Beispiel ein Beispiel aus unserem Alltag. Ich stehe morgens um 4:45 zur Arbeit auf. Sie hat dann noch gute 2 Stunden, die sie länger schlafen kann. Und als ich mich gerade so fertig gemacht habe, ist ihr im Bett der Gedanke gekommen, ey, ich könnte ja kurz aufstehen und ihm einen guten Morgenkuss geben, zur Ermutigung für die Arbeit, um ihm den Morgen zu versüßen. Also ich glaube, ich wäre in der Situation im Bett geblieben, hätte mich sofort nochmal umgedreht und weitergeschlafen. Aber ihre Devise ist, wenn man es gedacht hat, dann muss man es auch tun, sonst wäre es ja Sünde. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich meine, wo wir einfach faul oder träge werden können. Und ich glaube, wie gesagt, ich wäre, glaube ich, liegen geblieben. Es sind also nicht nur so die großen und krassen Dinge, Alkoholsucht oder so, sondern es ist auch in unserem Alltag ganz oft. Und ich denke, da fällt sogar auch noch viel mehr rein. Ich denke, das Schlafen kann auch bedeuten, abgelenkt zu sein. Mich wundert es nicht, wenn ganz viele Leute da draußen nach der Schule oder Arbeit sich den Kopf mit Fernsehschauen, Serien gucken oder Zocken zuballern. Aber passt das zu uns Christen? Ich denke nicht. Klar kann man auch mal was gucken, klar kann man auch mal den Fernseher einschalten. Aber es ist eine Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Und ich glaube, gerade die jüngere Generation ist da noch mehr in Gefahr. Durch das Internet, Netflix, Instagram, TikTok, all diese Sachen können uns sowas von ablenken, von den eigentlich wichtigen Sachen, dass wir nicht mehr wachsam sind. Und auch die innere Einstellung macht etwas aus. Ob man jetzt nur nach seinem eigenen Wohl schaut, wie die anderen, oder ob man auf die seinen Mitmenschen schaut, um ihnen etwas Gutes zu tun. Oder hat man Hoffnung oder zerbricht man sich den Kopf voller Sorgen? Ich denke, jeder von uns ist da unterschiedlich. Jeder von uns hat andere Bereiche in seinem Leben, wo man eigentlich weiß, ja, da drückt der Schuh. Also ja, da bin ich hier persönlich mehr in Gefahr als andere vielleicht jetzt. Deswegen kann ich dir jetzt auch nicht speziell nennen, wo bei dir der Schuh drückt, aber ich denke, wenn du mal in dich gehst, weißt du das oft auch selber. Wo wirst du abgelenkt? Oder gibt es in deinem Leben Dinge, die du schon immer mal ändern wolltest, aber nie den Entschluss dazu gefasst hast, es nie getan hast? Vielleicht ist es auch an der Zeit in deinem Leben, Buße über etwas Konkretes zu tun. Passt dein Leben zu deinem Status vor Gott? Könnte man über dein Leben die Überschrift schreiben, Leben im Licht? Das kann man sich mal fragen. Und wenn ihr jetzt denkt, so, nicht immer unbedingt. Und dann wisst ihr auch, an welcher Stelle der Schuh eben drückt. Aber die nächsten Verse der Predigt, die fassen das Ganze nochmal ermutigend und ermahnend auch zusammen. Das sind die Verse 9 bis 11. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben sollen. Also wir sind nicht bestimmt, um Gottes Zorn abzukriegen. Nein, Gott will, dass wir gerettet werden. Er will uns in der Ewigkeit bei sich haben. Das ist durch Jesus möglich, wie schon am Anfang gesagt wurde, weil er auferstanden ist. Wir werden bei ihm sein, und im Text steht, ob wir wachen oder schlafen. Da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, weil ich in der Vorbereitung auch nicht genau wusste, was damit jetzt gemeint ist. Und die Meinungen darüber gehen tatsächlich auseinander. Manche vertreten die Meinung, dass mit ob wir wachen oder schlafen, dass damit Leben oder Tod gemeint ist. Das würde auch irgendwie Sinn machen. Paulus fängt damit seinen Abschnitt an und rundet ihn jetzt damit wieder ab. Also ob wir jetzt tot sind oder lebendig, wir werden mal bei Gott sein als Gläubige. Andere sind der Richtung, dass es der Meinung, dass es da geht um die innere Einstellung, also ob wir als Christen wachsam sind oder nicht. Und ich denke, wenn man diesen Weg wählt, muss man aufpassen und die Warnungen aus den vorhergegangenen Versen nicht vergessen. Es ist nicht egal, wie wir leben, und es macht einen Unterschied. Als Kinder Gottes sollen wir der Stellung entsprechend leben. Wir sollen nicht in der Nacht bleiben. Deswegen steht ja auch in Vers 11, darum ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Kommen wir noch mal zurück zu unserem Freund Emilius, dem Griechen. Ja, wir wissen, dass bei ihm immer wieder mal der Schuh drückt, so wie bei uns eben auch. Die Anfeindungen der Juden, die Versuchung durch die weltlichen Freunde oder auch die Trauer um seinen Großvater. Für ihn und auch für uns gilt dieser Text. Wir als lebendige Gemeinde können erwartungsvoll in die Zukunft blicken. Ob wir leben oder sterben, wir werden bei Jesus sein. Wir werden dieses Ziel erreichen. Und lasst uns schon jetzt unserer Stellung entsprechend leben. Lasst uns nicht wie die Verlorenen in der Nacht leben. Lasst uns leben wie Menschen, die Hoffnung haben. Ein Leben im Licht. Wach, nüchtern und hoffnungsvoll in die Zukunft gehen. Also lebe hoffnungsvoll und lebe im Licht. Amen.